zuständig ist, der war bei uns zu Besuch. Und ich kenne Günther schon ein bisschen länger, von daher war es nicht ganz so angespannt. Aber trotzdem, ne, wenn der Chef da ist, da will man ja einen guten Eindruck machen. Hat auch alles wunderbar geklappt. Kinder haben sich benommen, Essen hat geschmeckt. Junia, damals 4 Jahre alt, hat sich auch gut am Gespräch beteiligt. Und irgendwann wird sie ein bisschen stiller, überlegt, guckt Günther an und sagt, du, ich habe heute meinen Lieblingsschlüppi an. Hast du auch einen Lieblingsschlüppi? Und ich denke mir, nein, bitte rede doch jetzt nicht über die Unterhose meines Chefs am Essenstisch. Günther war da ganz souverän, alles gut. Und ich denke mir, so, jetzt reicht's hoffentlich, jetzt muss sie nicht weiterreden. Aber sie tut's natürlich. Also, mein Lieblingsschlüppi ist rot. Welche Farbe hat denn deine Unterhose? Und dieser Moment, wo du dir denkst, Boden, tu dich auf und verschluck mich bitte. Günther hat es dann geschafft, es gut zu umschiffen und wir haben das Gespräch in andere Bahnen gelenkt. Die Farbe seiner Unterhose blieb sein Geheimnis. Aber das, was ich da empfunden habe, dieses unangenehme Gefühl, das ist Scham. Weil meine Tochter etwas getan hat, was man bei uns nicht tut. Man redet nicht am Essenstisch mit fremden Leuten, erst recht nicht mit dem Chef, über die Farbe von Unterhosen, die man gerade trägt. Und ich kenne dieses Gefühl aber noch aus mehr Zusammenhängen. Ein Kumpel von mir hat die unglaubliche Gabe, jeden, ob er ihn kennt oder nicht, in ein Gespräch zu verwickeln. Und wenn man mit dem an der Supermarktkasse steht, kannst du davon ausgehen, dass die 2 Leute vorher und hinter einem danach seine Lebensgeschichte kennen. Und er hat aber dummerweise nicht das Gespür dafür, wenn es den anderen unangenehm ist. Und so stehe ich da und denke mir, Junge, halt doch einfach die Klappe. Die wollen nicht mit dir reden. Ekelhaftes Gefühl. Oder auch sehr schön hier im Gottesdienst, wenn ich hier vorne stehe und rede und das Publikum an Stellen lacht, die man nicht eingeplant hat. Und sie denkt, oh Mist, was habe ich jetzt gesagt? Das war jetzt nicht gut. Und es kommt wieder hoch, dieses Gefühl der Scham. Und leider auch immer wieder für meinen Glauben. Ich vermute, ihr kennt das, dass man sich doch irgendwie dafür schämt, über Jesus, über den Glauben zu reden. Und eigentlich kann ich das nicht so wirklich fassen, weil das, was wir glauben, ist doch nüchtern betrachtet, vom Kopf her, nichts, wofür ich mich schämen müsste. Der Herr der Welt, der Schöpfer des Universums, möchte mit mir in Kontakt treten, ist für mich gestorben, hat mir meine Schuld vergeben, hat mir es ermöglicht, ja, mit ihm in Kontakt zu kommen und versöhnt zu leben. Bessere Botschaft gibt es nicht. Warum sollte ich mich denn dafür schämen? 2013 war ich auf einer Osterkonferenz, einer Jugendkonferenz, und ich hatte da einen Jugendkreis dabei, der hat sich, was das Fußballerische angeht, aufgeteilt. Der eine Teil des Jugendkreises waren Bayern-Fans, der andere Teil waren Hamburg-Fans. Die Gruppen waren nicht ganz gleich groß, alle waren Bayern-Fans und einer HSV-Fan. Der war allerdings das Großmaul und darum war diese Rivalität sehr deutlich. An dieser Osterkonferenz, Karsamstag 2013, haben im Abendspiel der Bundesliga Bayern gegen Hamburg gespielt, während eines Gottesdienstes bei uns. Und ich denke mir, was ist denn bei denen da im Jugendkreis in der Ecke los? Dauernd dieses Getuschel und sich angestoße. Danach habe ich rausbekommen, das Spiel endete 9:2 für die Bayern. Und ihr könnt euch vorstellen, der arme Kerl, der HSV-Fan war, der hat es die nächsten Tage nicht einfach gehabt. Und die Bayern-Fans, die haben es nicht ausgehalten, nicht zu reden. Die haben jedes Tor analysiert, haben geschwelgt und geschwärmt. Glaubt ihr, da war einer dabei, der sich geschämt hätte, Bayern-Fan zu sein? Ja, ich weiß, wir haben gerade einen der höchsten Siege der Bundesliga-Geschichte eingefahren, aber ja, ist mir auch ein bisschen unangenehm, jetzt für den Verein zu sein. Nee, überhaupt nicht. Sondern die haben sich hingestellt und gesagt, hey, wir sind die Besten, ole ole, und waren stolz darauf. Unser Gott hat nicht nur einen Gegner besiegt, der hat den Tod besiegt. Unser Gott rennt nicht nur einem Ball hinterher, der rennt Menschen hinterher, die verloren gehen. Unser Gott besiegt nicht nur einen Gegner, sondern ja, er sorgt dafür, dass Menschen Heil finden können. Hätten wir einen Grund, uns dafür zu schämen? Sollten wir uns nicht viel mehr da hinstellen und sagen, hey, wir stehen auf der Seite dieses Gottes? Das wissen wir vielleicht im Kopf, aber wir tun es nicht. Wir verhalten uns so anders. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich glaube, der Grund, nicht fröhlich, mutig über unseren Glauben zu sprechen, wann immer wir das können, ist Scham. Wir schämen uns aus irgendeinem Grund für das, was wir glauben. Und das Schöne ist, wir sind da nicht alleine. Schon zur Zeit, als die Bibel geschrieben worden ist, gab es viele Menschen, die genau das getan haben. Sie haben sich für ihren Glauben geschämt. Und darum hat Paulus da an zwei Stellen ganz deutlich was dagegen geschrieben. Wenn sich keiner geschämt hätte, hätte das ja nicht schreiben müssen, ne? Diese Verse sind auch der Bibeltext von heute, der ist relativ kurz. Zwei Verse aus dem Römerbrief Kapitel 1 und ein Vers aus 1. Korinther 1. Und ich lese die euch jetzt einfach mal vor. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ich möchte mir heute in dieser Predigt mit euch angucken, wie wir damit umgehen können, mit diesem Gefühl der Scham, wo es herkommt, dass wir das verstehen, warum wir das empfinden, und dann gucken, gibt es Gegenmittel, gibt es Wege, wie wir damit gut umgehen können, damit wir uns dann nicht mehr selber im Wege stehen und mutig glauben, vollmutig vom Glauben reden können. Und als erstes, im ersten Schritt, gucken wir uns an, woher kommt denn diese Scham eigentlich? Wir müssen erstmal verstehen, was ist Scham überhaupt, wie entsteht sie und warum gerade in diesem wichtigen Bereich, wo es doch eigentlich keinen Sinn ergibt, sich dafür zu schämen. Scham ist ein kulturelles, ein gesellschaftliches Gefühl. Wenn ich alleine bin zu Hause, mich niemand sieht, mich niemand hört, da kann ich so ziemlich alles machen und werde mich dafür nicht schämen. Warum auch? Sieht ja keiner. Scham entsteht dann, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Und sie entsteht dann, wenn ich Dinge tue, die dem widersprechen, was die anderen von mir erwarten. Wir haben gerade eben hier Lobpreis gemacht, wir haben gesungen und es standen Leute mit erhobenen Händen hier, haben lauthals mitgesungen. Und keiner von denen hat sich geschämt, weil das ein Verhalten war, was die Leute hier durchaus erwarten. Überhaupt kein Problem. Macht das doch mal heute Nachmittag, wenn ihr mit eurer Familie am Badesee seid und Picknick macht. Stellt euch vor dem Essen hin, nehmt die Arme hoch und singt aus voller Kehle alle Augen auf dich. Dann werden alle Augen auf dich sein, ja? Und du wirst dich schämen. Weil am Badesee wird das nicht erwartet. Selbes Verhalten, anderer Kontext. Man kann das Ganze auch umdrehen. Im Osten Deutschlands ist FKK deutlich verbreiteter als hier. Und auch viele Christen haben überhaupt kein Problem, sich nackt am Badestrand zu zeigen. Macht man das so? Aber kaum einer würde sich nackt in den Gottesdienst setzen. Ja? Weil das ist ein Verhalten, was nicht erwartet wird. Da schämt man sich dann. Also, Scham entsteht, wenn ich mich anderen Menschen gegenüber anders verhalte, als sie es von mir erwarten. Es kann aber auch mit meinem Selbstbild zu tun haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Schauen wir uns mal an, wenn das so ist, warum schämen wir uns dann für Gott und das Evangelium? Wir schämen uns dafür unseren Glauben, wo sich die Erwartungen von Glaube und Gesellschaft unterscheiden. Unsere Gesellschaft ist total wissenschaftsgläubig. Alles muss logisch und durchdacht sein. Alles muss begründbar, belegbar sein. Und wenn ich was anderes denke, dann bin ich kindisch, dumm, blöd, aber bestimmt nicht ernst zu nehmen. Und es gibt Dinge, die sind einfach so. Es ist Common Sense, dass es keinen Gott gibt, der in diese Welt eingreifen kann. Die Vorstellung, dass man betet und was passiert, ist abstrus. Dass es Wunder geben könnte, also Wunder vielleicht, aber bitte nur im Rahmen der Naturgesetze. Auch wie die Welt entstanden ist. Die Evolutionstheorie ist keine Theorie, das ist die Wahrheit. Und wenn da jemand kommt und sagt, es könnte vielleicht einen Schöpfergott geben, das darf man nicht, das macht man einfach nicht. Und alles hat Ursache und Wirkung. Früher, ja damals, da haben die dummen Leute gedacht, wenn es donnert, streiten sich die Götter. Heute wissen wir, wie Donner entsteht. Und wenn wir von irgendwas noch nicht wissen, warum es ist, dann ist es bestimmt kein Gott, der irgendwas tut, dann haben wir diese Ursache und Wirkung einfach noch nicht entdeckt. Und wer da anders tickt, der ist kein ernstzunehmender Gesprächspartner. Der ist ja ein bisschen lächerlich, ne? Ein bisschen zurückgeblieben, aber bestimmt kein kluger Mensch. Hey, und so möchte ich eigentlich nicht gesehen werden und so entsteht Scham. Aber Scham kann auch in mir selbst passieren. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir Christen geben leider oftmals in der Gesellschaft nicht immer das beste Bild ab. Manche Christen erkennst du 100 Meter gegen den Wind, an dem, wie sie reden, was für Musik sie hören, wie sie sich kleiden. Und ich denke mir, oh nö, so möchte ich eigentlich nicht sein. Ja, so möchte ich nicht gesehen werden. Christen sind oftmals hartherzig, lieblos, ewig gestrig, verstaubt, langweilig. Und wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann werde ich mit denen in den Topf gesteckt. Das will ich nicht, also halte ich lieber meine Klappe. Und bei mir geht es sogar noch weiter. Ich bin ja Pastor und ich will aber kein Pastor sein, zumindest nicht der typische. Als ich angefangen habe zu arbeiten als Pastor, war ich 23. Und ich habe ganz oft diesen Satz gehört, du bist Pastor, das hätte ich ja nie gedacht. Das hat sich gut angefühlt, ja, wenn man nicht so diesem typischen Bild entspricht. Und ich merke das sogar in der Gemeinde, dass ich manchmal Dinge, die ich eigentlich gut finde, nicht tue. Ich frage Menschen eigentlich gerne danach, wie geht's dir mit Jesus? Ich finde, das ist eine tolle Frage. Aber ich stelle sie oft nicht, weil ich mir denke, dann denken die wieder, ja, typisch Pastor, der muss immer fromm daherwerfen. Ich schäme mich und verändere mein Verhalten. Also, wir wollen nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Dumm, ewig gestrig, kein guter Gesprächspartner, typisch Christ, typisch Pastor. Und darum schämen wir uns, zu unserem Glauben zu stehen. Ich glaube, jeder Mensch will geliebt werden, will anerkannt werden, will geachtet werden. Bei dem einen ist das mehr ausgeprägt als beim anderen, aber diese Sehnsucht in uns drin ist bei jedem da. Und wenn irgendwas das gefährdet, dass wir das nicht bekommen, dann haben wir Angst und dann schämen wir uns und halten die Klappe. Entweder durch gesellschaftliche Erwartungen oder durch unser Selbstbild. Und dann gibt es noch einen weiteren Fall, einen Sonderfall, den Paulus hier anführt. Das ist im 1. Korinther 1, Vers 18, den ihr hier nochmal seht. Ich lese ihn euch nochmal vor. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Luther übersetzt das die Torheit des Kreuzes. Und das ist etwas, das war zu allen Zeiten so. Da gibt es einen Gott, einen allmächtigen Gott. Und dieser allmächtige Gott wird Mensch, wird wie seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, damit sie ihn anbeten. Und lässt sich von diesem Gott, von diesen Geschöpfen quälen, erniedrigen, töten, damit er Gemeinschaft mit ihnen haben kann. Und ein Folterinstrument, das Kreuz, wird zum Inbegriff der Liebe und Opferung Gottes. Und das ist für Menschen, die nicht glauben, was vollkommen Idiotisches. Und das war es schon zu allen Zeiten. In der Antike war die Vorstellung, dass ein Gott Mensch werden könnte, das gab es. Aber wenn ein Gott Mensch geworden ist, dann höchstens, um sich mit hübschen Menschenfrauen zu vergnügen. Aber niemals, um von seinen Menschen umgebracht zu werden. Was für sie zu tun? Blödsinn. Ein großes Problem in der Germanenmission, also hier in Europa und die Wikinger, ja, da sind die Missionare gekommen und haben vom Kreuz erzählt und die haben die angeguckt, als wären sie von einem anderen Planeten. Moment mal, unsere Götter, die haben einen Hammer und können Blitze schleudern und zerschmettern unsere Feinde. Euer Gott wird von Menschen umgebracht und dem soll ich mich unterwerfen, so einem Weichei? Und wenn sie dann noch angefangen haben, von Gnade zu reden, das war ein Wert, der bei diesen Leuten überhaupt nichts gezählt hat. Im Gegenteil, die spinnen doch die Torheit des Kreuzes. Und auch heute ist es noch so, dass da ein Gott ist, der auf meine Gebete hört, dem ich begegnen kann, der was für mich getan hat. Blödsinn, was redest du denn? Du bist auch so ein Spaßkind, der ist im Mittelalter stehen geblieben. Huh? Kannst du doch vergessen. Und wieder, wir erfüllen nicht diese Erwartungen und wir schämen uns. Also, es gibt Gründe, sich zu schämen, die sind nachvollziehbar. Es gibt Erklärungen dafür. Das sollte es aber nicht dazu führen, dass wir sagen, gut, wenn wir uns schämen, das ist nicht schön, dann lassen wir es doch einfach. Nee, es sollte eher dazu führen, dass wir das verstehen und jetzt Gegenmaßnahmen einleiten, wie wir diese Scham am besten überwinden können. Und diese Gegenmaßnahmen gibt es und die kommen jetzt. Und damit sind wir voll bei unserem Text. Paulus kannte das auch. Der hatte Menschen um sich herum, die sich fürs Evangelium geschämt haben. Darum schreibt er das hier. Er hat was dagegen. Ich lese euch Vers 16 nochmal vor. Na. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Jetzt müssen wir eine kleine Deutschstunde machen. Das entscheidende Wörtchen hier in diesem Text ist das Denn. Denn ist hier nämlich eine kausale Konjunktion. Das bedeutet, dieses Wort zeigt an, dass danach die Begründung kommt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Das ist für Paulus die Begründung. Das Evangelium ist eine Kraft, eine Power, eine Urgewalt. Und weil das so ist, muss man sich nicht schämen. Und jetzt passiert was ganz Dramatisches. Hier prallen jetzt nämlich zwei Welten aufeinander. Es prallen unsere Vorstellungswelt und Gottes Realität aufeinander. Und unsere Welt habe ich gerade eben schon so ein bisschen geschildert. So, Glaube, Christen, das ist was Langweiliges und so. Jetzt mal ganz ehrlich, frage ich euch, wenn ihr das Wort Evangelium hört, an was denkt ihr? Was für Gefühle kommen da in euch hoch? Was für Assoziationen? Faultier oder Löwe? Heimatfilm der 50er oder Action-Blockbuster aus Hollywood? Warum kommen so viele Leute nicht in die Kirche, nicht in die Gottesdienste? Sind wir viel mit Schuld, weil wir keine ordentlichen machen? Aber auch, weil in ihrem Kopf ist Evangelium, Glaube, Jesus, das ist was für die Omas. Das ist was Langweiliges. Das ist was, was nichts Aufregendes ist, was mit meinem Leben nichts zu tun hat. Und natürlich schäme ich mich für sowas. Für einen Heimatfilm der 50er, grauslich. Ja? Und auf der anderen Seite kommt dann aber Gott und sagt, nee, das Evangelium ist doch was ganz anderes. Das ist eine Urgewalt. Ich lese euch noch einen Text vor aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 27, die Verse 51 bis 53. Das passiert, als Jesus stirbt am Kreuz. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Das ist, finde ich, eine der seltsamsten Geschichten im Neuen Testament. Und das passiert nach dem Tod Jesu bei der Auferstehung. Dieser Vorhang im Tempel, der hat das Allerheiligste vom Heiligtum getrennt. Das ist das Symbol für die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und dass da ein bisschen Stoff zerreißt, ist schön, aber was das symbolisiert ist, da hat sich die Welt auf den Kopf gestellt. Da hat eine Ordnung aufgehört zu existieren, die es immer gab. Auf einmal können Gott und Mensch Kontakt zueinander haben. Und das hat die Welt so durcheinander gebracht, dass Felsen gespaltet werden, dass die Erde bebt, weil alles auf den Kopf gestellt worden ist. Und das mit diesen, ich hätte beinahe gesagt, mit diesen Zombies, ja, also mit diesen Toten, die da aus den Gräbern rauskommen. Anscheinend war bei dieser Auferstehung Jesu so viel Lebensenergie vorhanden, dass es die Toten nicht mehr in ihren Gräbern gehalten hat, dass die vor lauter Energie irgendwo hin mussten und rumgelaufen sind. Heimatfilm der 50er? Langweilig? Das ist Evangelium. Absolute Sprengkraft, eine Gewalt, eine Macht, wie sie die Welt sonst noch nie gesehen hat. Für einen Heimatfilm mag ich mich schämen, aber doch nicht für so eine Geschichte. Wenn diese Kraft Gottes auf meiner Seite ist, warum sollte ich mich denn dafür schämen? Was Krasseres kann es doch nicht geben. Und wir müssen klarkriegen, wem wir glauben. Unseren Kopf, unserem falschen Bild oder der Realität Gottes, der sagt, wie es wirklich ist. Und ich habe mich mal gefragt, die meisten von euch kennen Star Wars. Jetzt stellt euch mal vor, ihr findet so ein Laserschwert. So bzz, bzz, bzz. Ja, und auf einmal, wenn ihr dieses Laserschwert in der Hand habt, könnt ihr auch diese ganze Jedi-Kraft einsetzen. So, ihr könnt Dinge fliegen lassen und Leute wegschleudern. Und oh. Wie würdet ihr damit umgehen? oh nee, das ist mir jetzt peinlich, dass ich sowas kann, das zeige ich jetzt keinem und ach, ist ja jetzt auch ein bisschen unangenehm. Also ich weiß nicht, ob ihr so tickt. Ich würde sagen, oh, wie cool, ich würde das jedem zeigen. Ich glaube, ich würde in den Netto gehen und mit meinem Laserschwert Melonen filetieren. Ja, so, weil ich es könnte. Ja, weil es so cool ist, diese Sachen zu machen. Ey, das ist ein publikes Laserschwert, das es noch nicht einmal gibt. Wir haben das Evangelium, diese Kraft, die die Welt verändert, auf den Kopf stellt. Und dafür sollten wir uns schämen? Aber das Evangelium ist noch mehr. Ich lese euch Römer 1, Vers 17 nochmal vor. Da steht, denn im Evangelium zeigt Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Wir hatten letzte Woche das Seminar mit Frieda Trommer hier und haben da verschiedene Typen kennengelernt, denen man unterschiedlich begegnen muss. Da gibt es die Atheisten, es gibt die Neugierigen, es gibt die Gleichgültigen. Aber eines haben diese Menschen alle gemeinsam. Sie haben ein gottförmiges Loch im Herzen. Sie haben einen Mangel, den nur und ausschließlich Gott füllen kann. Und dieser Mangel ist bei allen Menschen da. Ob sie es zugeben oder nicht, ob sie es benennen können oder nicht, ob sie es wissen oder nicht. Und das Evangelium ist das Puzzleteil, was dieses Loch verschließt, was es heil macht, was den Menschen ja, diese Befriedigung dieser Sehnsucht gibt. Und wir haben also die ultimative Antwort auf diese Frage, die alle Menschen haben. Und dafür sollen wir uns schämen. Dafür schämen wir uns und geben sie ihnen nicht. Das ist wär, als wenn wir einen todkranken Krebspatienten haben und ich habe das Gegenmittel, was ihn gesund macht. Ja, das ist mir jetzt peinlich. Kann ich das dem wirklich geben? Am Ende wird er gesund. Vielleicht will er das ja gar nicht. Ja, Blödsinn. Natürlich gehe ich hin und gebe ihm das. Und mit diesem Puzzlestück für dieses gottförmige Loch im Herzen ist es doch nichts anderes. Und ich glaube, ein erster Schritt, um uns von dieser Angst zu befreien, ist, dass wir klar bekommen, wer Jesus ist und was das Evangelium ist. Habe ich jetzt lange und viel darüber geredet. In euren Köpfen mag das drin sein, aber es muss ins Herz rutschen. Wir müssen das verstehen und leben. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt heute Nachmittag nach Hause und es klingelt oder klopft an eurer Tür. Ihr macht auf und vor euch steht ein völlig unbekannter Mann. Der sagt, guten Tag, mein Name ist sowieso, ich bin der persönliche Referent von Frau Merkel. Die hat heute Nachmittag einen Termin in Fürth oder Nürnberg und hätte jetzt noch eine halbe Stunde Luft. Und ein bisschen Bürgernähe, sie würde gerne mal hören, wie es Ihnen geht und was Sie so bewegt. Sie würde gerne mit Ihnen eine halbe Stunde Kaffee trinken, in einer Viertelstunde ist sie da. Was würdet ihr machen? Ich würde gucken, dass ich noch halbwegs aufgeräumt kriege, den besten Kaffee koche, den ich bieten kann, mich dann mit Frau Merkel treffen und dann jeden anrufen, der in meinem Telefonbuch ist und ihm erzählen, ob er es wissen will oder nicht, dass die Bundeskanzlerin bei mir war und mit mir geredet hat, die echte Bundeskanzlerin. Wie cool ist das denn? Ich hatte heute Morgen 15 Minuten exklusive Zeit mit dem Schöpfer des Universums. Der hat sich 15 Minuten nur für mich Zeit genommen, hat mit mir geredet, hat mir durch sein Wort Dinge erklärt und war bei mir. War eine richtig gute Zeit. Wisst ihr, wie viele Leute ich angerufen habe und begeistert davon erzählt habe?
Null.
Das mit Frau Merkel wird nicht passieren und ist nicht passiert. Das mit dem Schöpfer des Universums ist wirklich heute Morgen passiert. Und es hat nichts in mir bewegt, weil ich es irgendwie nicht wirklich ernst nehme. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist, wenn wir verstehen, was das Evangelium ist, dann wird das unsere Scham verändern. Es wird nicht die Menschen verändern, mit denen wir zu tun haben. Die werden dich immer noch ablehnen, die werden dich immer noch auslachen. Die Torheit des Kreuzes bleibt für die bestehen. Aber es wird meine Einstellung ändern. Aus Angst wird dann Mitleid werden. Dann sind das die armen Schweine, die es noch nicht verstanden haben. Und das meine ich nicht despektierlich, ich meine das mitleidvoll. Zu sagen, ey, ich habe doch die Antwort auf eure Sorgen. Ich weiß, wer dieser Herr ist. Ich kann es euch sagen, ich muss es euch erklären. Dann sollen sie mich auslachen, die wissen es halt nicht besser. Dann nimmt die Angst ab, dann nimmt die Scham ab und ich kann freier davon reden. Ich habe meine letzte Predigt hier mit einem Cliffhanger beendet. Habe gesagt, so, jetzt haben wir die Theorie geklärt. In der nächsten Predigt mache ich die Praxis. Und vielleicht habt ihr auf die 5 Wege, wie ich entspannt von meinem Glauben rede, gewartet. Oder 10 eloquente Einstiege in ein missionarisches Gespräch, das kann ich euch nicht geben. aber ich hoffe, dass das heute die Basis gelegt hat, dass ihr diese Scham, diesen großen Hindernisgrund, locker von Jesus zu reden, ein bisschen kleiner gemacht habt. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist und was das Evangelium ist. Unser letztes Jahresmotto war Back to the Roots. Und da haben wir gesagt, unsere Glaubensgrundlagen müssen vom Kopf ins Herz. Und das ist genau dasselbe hier wieder. Das ist die Hausaufgabe, die ich dir stelle. Werde dir klar darüber, wer Jesus ist. Werde dir klar, was das Evangelium wirklich für eine Power hat. Und guck das Ganze nicht durch deine Zweifel, sondern guck es durch Gottes Brille an. Und kläre, welche Auswirkungen das auf dich haben kann. Amen.